sagen, morgen wird ein wunderschöner Tag, weil so klarer Sternenhimmel ist und so weiter. Und theologisch könnte man sagen, Gott ist ein wunderbarer Schöpfer. Ja, aber was sagt es denn dir? Fragt der junge Typ, sein Farmer. Und dann sagt er, ich würde sagen, dass unser Zelt geklaut worden ist. Manchmal verliert man so ein bisschen den Blick für das Wesentliche. Und da wollten wir uns, nachdem wir uns als Gemeinde auf den Weg gemacht haben, zu fragen, was bewegt uns in der Gemeinde eigentlich, was schwingt in unserer Gemeinde, haben wir im letzten Jahr eine Umfrage gemacht und haben gemerkt, bei uns ist das Thema Evangelisation irgendwie ziemlicher Schwachpunkt in der Gemeinde. Und wir wollten in dieser Predigtreihe euch ermutigen, das wieder neu auf den Schirm zu bekommen. Was bedeutet das für jeden persönlich? Dass wir Botschafter sind an Christi Stadt. Und dazu möchte ich euch heute noch weiter mit hineinnehmen in diese Gedanken. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir durch Umkehr zu Jesus, zu Gott, Glauben an Jesus, Taufe und Empfang des Heiligen Geistes neu geworden sind, das sind die Voraussetzungen für den Glauben an Jesus, dann gehört dieser Missionsauftrag auch zu uns. Also wir dürfen wissen, okay, wir gehören zu Jesus und dann haben wir einfach auch die Aufgabe, das, was Jesus gesagt hat, auf uns anzuwenden. Also wir sollen hingehen zu den Menschen, wir sollen ihnen die frohe Botschaft sagen, wir sollen sie lehren, wir sollen sie jünger machen, all solche Aussagen, die Jesus da macht. Und darüber möchte ich heute mit euch nachdenken, wie man da wieder neu hineinkommen kann. Wie kannst du dich immer wieder neu auch darauf vorbereiten? Und darum soll es heute auch in der Predigt gehen. Mach dich bereit. Mach du dich bereit. Du, mach dich bereit. Ja? Ihr seid gemeint, die ihr zu Jesus gehört und die von sich das heute Morgen noch nicht sagen können. Hört einfach zu, was es auch vielleicht für euch da an neuen Informationen dabei sind. Und ich habe gedacht, das könnte man vielleicht mal ganz gut anhand des Apostel Paulus bedenken. Der Apostel Paulus, der hat da einiges Nettes zu gesagt und der fasziniert mich immer wieder. Ein Satz vom Apostel Paulus im Korintherbrief, der fasziniert mich. Der sagt immer, die Liebe Christi drängt mich. Also er hat einen Motor in sich und das ist die Liebe Gottes. Das bringt ihn in Bewegung, das treibt ihn an zu all den Dingen, die er tut. Und deswegen glaube ich, dass wir da schauen können, wie Paulus hier als Vorbild für uns dienen kann. Und ich möchte das tun anhand eines Bibeltextes aus dem Kolosserbrief. Da sagt Paulus, hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht, auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheiten schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkünde, wie ich sollte. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind, und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Ich möchte euch kurz in den Kontext dieses Briefes ein wenig mit hineinnehmen, damit ihr das besser versteht. Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde, wo die Kolosser dann eben sind, und da gab es sehr, sehr viele Irrlehrer. Und Paulus entfaltet in diesem Brief an zwei großen Teilen seine ganze Theologie. Er sagt im ersten Teil, da gab es einige, die so auf philosophischen Ebenen unterwegs waren, er sagt, da braucht ihr euch nicht von irre machen lassen, ihr Lieben. Christus ist die Summe all dessen, was es über Philosophie und Theologie und so weiter zu sagen gibt. Christus ist der Herr. Christus ist der Herr, das ist das Fundament. Und das legt er sehr, sehr deutlich aus in den ersten Kapiteln. Unser Predigtabschnitt, der liegt im zweiten Teil. Also er ist gewissermaßen eine Folge daraus, dass Christus der Herr ist. Ich habe in der letzten Woche auch da einiges dazu gesagt. Wenn Jesus der Herr ist, wenn Jesus dein Herr ist, wenn die Umkehr zu Gott erfolgt ist, wenn du Jesus glaubst, wenn du getauft worden bist und den Heiligen Geist empfangen hast, dann könnte man gewissermaßen sagen. Und das beginnt in Kapitel 3. Dort, durch diese beiden Wörtchen, die da im Griechischen dann übersetzt werden könnten, vorausgesetzt das, wenn also wenn das, was alles vorher gesagt wird, wenn das auf dich zutrifft, dann gilt dir das, was jetzt zu sagen ist, nämlich was es bedeutet, unter der Herrschaft Gottes zu leben. Und da sagt er dann einiges dazu, wie man eben in diesem neuen Königreich leben kann. Da wird dann einiges gesagt zum alten Menschen und zum neuen Menschen und wie man in der Familie leben soll und wie sich Sklaven verhalten sollen. Und am Ende, da sagt Paulus dann etwas darüber, wie wir in dieser Welt leben sollen. Und ich finde es sehr interessant, dass Paulus dieses neue Selbstverständnis auch hier als Grundlage voraussetzt. An anderer Stelle beschreibt er das damit, dass er Botschafter an Christi Stadt ist. Das ist ein Bild aus dem 2. Korintherbrief. Und diese beiden Bilder möchte ich jetzt mal mit euch bedenken. Der Botschafter an Christi Stadt zu sein und dann gleich das in Kombination mit diesem Bibeltext. Ein Botschafter, das ist die neue Identität, die wir als Christen haben, sagt Paulus. Ein Botschafter, das ist ein Diplomat, immer. Immer ein Diplomat seines Heimatlandes. Der höchste Vertreter eines Landes, den nennt man den Botschafter. Und dieses Bild finde ich sehr spannend. Das ist ja so, in unserem Land sind die Botschafter nicht irgendwelche Leute, die man irgendwo mal nach Afrika schickt oder nach Amerika, so nach dem Motto, Frank-Walter Steinmeier weiß gerade nicht mehr, oh, da hat Amerika irgendjemand gekündigt, geh doch mal zum Kiosk und such dir mal den Typen, der die Zeitung mal liest, vielleicht können wir den da mal hinschicken, sondern das sind Top-Leute. Botschafter unseres Volkes, ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, das sind in der Regel Juristen oder Wirtschaftswissenschaftler, die noch eine sehr qualifizierte Ausbildung gemacht haben danach. In jedem Jahr bewerben sich mehrere tausend junge Menschen mit so einem Abschluss, also als Juristen oder Wirtschaftswissenschaftler. Und von diesen tausenden Bewerbern werden 120 eingeladen und nur 35 bekommen einen Platz in dieser Schule. Und die werden dort nochmal richtig getrimmt in Sprachen, in Volkswirtschaftslehre, in solchen Dingen. Das sind wirklich top ausgebildete Leute. Und dann werden sie nachher als Diplomaten in die ganze Welt geschickt, um dort unser Land zu vertreten. Die bereiten sich wirklich vor auf das, was sie tun. Die kennen unser Land gut. Die kennen unsere Gesetze, die kennen unsere Politik. Sollen sie ja später auch mal vertreten. Die haben lange gelernt, dann noch dort in Berlin in dieser Schule. Und das als Bild möchte ich dir mitgeben heute Morgen. Du bist Botschafter an Christi Stadt in deiner Umgebung, in deiner Welt, in der du lebst. Das ist eine Ehre, deinen König zu vertreten in deiner Umgebung. Ein Botschafter bleibt auch im Ausland immer Bürger seines Heimatlandes. Du bist und bleibst immer Bürger des Himmels, dort wo du bist. Wir dürfen auch für unser Heimatland sprechen, also das ist die Autorität, die ein Botschafter hat. Und das dürfen wir auch tun. Wir dürfen in unserer Umgebung quasi für Jesus das Wort ergreifen, da wo es angemessen ist natürlich. Und an uns, an den Botschaftern, kann man erkennen, wie das Heimatland ist. Das ist in der Regel immer so. Wenn der deutsche Botschafter sich in Afrika voll daneben benehmen würde, dann würde das ein schlechtes Bild auf unser Land werfen. Das wäre eine diplomatische Katastrophe. Und auch so ist es bei uns. Wir vertreten unser Land, unser Reich Gottes, unseren König. Das ist ein, wie ich finde, wunderbares Bild. Und wenn wir das mal mit diesem Text in Verbindung bringen, dann möchte ich einige Punkte mit euch bedenken. Paulus sagt, die erste Voraussetzung, um in dieser Welt Botschafter sein zu können, ist das Gebet. Ganz klar, das ist die Kommunikation mit unserem König, mit unserem Heimatland. Kommt in dieser Übersetzung, die ich hier jetzt ausgewählt habe, kommt es dreimal so vor. Gebet hat natürlich viele Facetten, aber in dem Zusammenhang, in dem wir das jetzt bedenken, wo wir die frohe Botschaft den Menschen bringen wollen, ist es von extrem wichtiger Bedeutung. Das Gebet bereitet Gott die Möglichkeiten zu handeln und einzugreifen in das Leben von Menschen, die Gott erreichen möchte. Das ist die Voraussetzung gewissermaßen. Wir haben ja die Herausforderung, dass wir immer von dieser geistlichen Wirklichkeit sprechen, also die unsichtbare Welt, in der Gott real ist. Und deswegen ist es auch manchmal so schwierig, das zu erklären. Aber der Herr Johannesbrief sagt, wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dass die Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und das ist das Bild, was ich hier mal versuchen möchte zu zeichnen. Wir sind Botschafter in einer Welt, die regiert wird vom Bösen, so sagt es die Bibel an vielen Stellen. Und das Gebet trägt dem Rechnung. dass hier eine stärkere Macht anfängt einzugreifen in einer Welt, die böse, vom Bösen beherrscht wird. Nicht die Menschen sind per se böse, nicht alle Menschen sind schlecht. Jeder Mensch, egal welche Religion, welche Rasse, welche Weltanschauung, ist ein Geschöpf Gottes und ist von Gott geliebt. Das darf man nicht falsch verstehen. Aber das Böse als Wesen umgibt uns. Und das wird wohl keiner leugnen wollen. Das wird wohl keiner leugnen wollen. Die ganzen moralischen Übel, die uns umgeben. Und da gibt es auch viele Menschen, die sich selbst sagen, ja, so schlimm bin ich ja gar nicht. Ich bin ja vielleicht doch gar nicht so schlecht. Und dabei kann sogar die scheinbar selbstlose Tat der Nächstenliebe und der größten Frömmigkeit ein Akt dessen sein, dass man irgendetwas doch nur für sich selbst tut, damit man vielleicht ein bisschen gerechter dasteht vor den anderen oder weil man sich vor Gott irgendwie was versuchen muss zu beweisen. Und diese Realität, die anzuerkennen und zu sagen, mit meiner menschlichen Macht komme ich da nicht weiter. Ich brauche die Verbindung zu meinem Heimatland. Ich brauche diese Verbindung zu meinem König, der die Macht hat, auch in dem Leben von Menschen Einfluss zu nehmen. Und das Böse, wie er gesagt, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, die Werke der Finsternis zu zerstören. Und zu wissen, er fängt da gewissermaßen an, in dem Leben von Menschen zu handeln und das Böse zurückzudrängen. Gebet ist eine Antwort, eine Waffe in der Auseinandersetzung mit dem Bösen. Gebet öffnet Möglichkeiten, die wir menschlich gar nicht haben. Ich habe ein Zitat gelesen, das fand ich sehr spannend, das ist nicht von Paulus, hätte aber von ihm sein können. Da hat jemand gesagt, mit Menschen über Gott zu sprechen, ist eine gute Sache. Doch mit Gott über Menschen zu sprechen, ist noch besser. Ich wiederhole das nochmal. Mit Menschen über Gott zu sprechen, ist eine gute Sache. Doch mit Gott über Menschen zu sprechen, ist noch besser. Also die Menschen, die dir in der nächsten Woche begegnen, anzufangen, in die Gegenwart Gottes zu bringen, diese Menschen, das ist ein priesterlicher Dienst. Ich habe da die letzte Woche davon gesprochen. Und das ist auch die erste Funktion des Gebetes dort in diesem Zusammenhang. Gebet bereitet Herzen vor, dass Gott in diesem Herzen wirken kann. Wir bringen Gott die Menschen, die wir lieb haben. Das sind Menschen, die ihn vielleicht noch nicht kennen oder wo Arbeitskollegen sind oder Mitschüler. Wir bringen sie in Gottes Gegenwart und bitten sie Gott, dass er an ihnen handelt, dass er sie segnet, dass er ihr Herz öffnet für seine Liebe, dass sie seine Liebe erfahren, dass sie Schuld und Sünde loswerden können, frei werden können, dass sie die Liebe Gottes empfangen können und auch weitergeben können. Der Heilige Geist ist nämlich der Einzige, der wirklich Menschen überführen kann. Das ist etwas, was wir gar nicht machen können. Und ich merke, dass man da auch ein bisschen demütig werden muss und sagen, ja, ich kann keinen Menschen bekehren. Das kann nur Gott machen. Der Geist Gottes, hat Jesus gesagt, kann die Herzen von Menschen öffnen. Und kein anderer. Aber dafür können wir beten. Und in unserem täglichen Leben brauchen wir die Führung des Heiligen Geistes, um zu wissen, wann und wie wir anderen etwas über den Glauben erzählen sollen und können. Ich glaube, es gibt Situationen, wo man besser mal die Klappe hält. Nicht jede Situation mit Menschen ist dazu angetan, um ihnen vom Glauben zu erzählen, glaube ich. Es gibt Situationen, wo man vielleicht einfach nur zuhören muss, wo man einem Hungrigen etwas zu essen gibt, wo man jemanden, der weint, wo man den in den Arm nimmt und ihn tröstet. Nicht die Brechstangen-Evangelisation, sondern in Kooperation mit dem Heiligen Geist zu fragen, was ist in dieser Situation dran? Dass der Geist Gottes einem da konkrete Dinge nennen kann oder auch einem Impulse geben kann. Da gibt es sehr spannende Dinge. Während der Zeit, als ich im Gefängnis war, habe ich einen jungen Gefangenen kennengelernt. Ihr fangt so an zu lachen, ja. Ich dachte gerade, ich habe das ja schon so oft erzählt, dass ich im Gefängnis war. Jetzt. Genau, also ich habe 5 Jahre im Gefängnis Seelsorge gemacht und habe dort Gefangenen Bibelarbeiten gemacht und sowas. Und da habe ich einen Gefangenen kennengelernt, der hat erzählt, wie er einfach Gott angebetet hat, im Heiligen Geist, also in Sprachen gebetet hat. Und das hat er sehr früh morgens getan. Und das war eine Situation, wo er einfach nur dachte, er ist vor Gott und betete ihn an. Aber es war ein zweiter Mann in dem Raum, in der Küche war das, und das wusste er nicht. Und kam dann irgendwann hinter so einem großen Kühlschrank hervor und sagte, hey, was geht doch gar nicht, wieso sprichst du Rumänisch? Ich spreche nicht Rumänisch, ich habe gerade Gott angebetet, das ist eine Sprache, die der Heilige Geist mir schenkt. Hey, du hast mir gerade auf meiner Muttersprache erklärt, was mein Problem mit Gott ist, und das müssen wir nochmal weiterreden. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist eine reale Person und er möchte in uns leben und er möchte uns gebrauchen, um unsere Welt für Jesus zu gewinnen. Da ist ein Philippus unterwegs und trifft da so einen Kämmerer aus dem Morgenland, wie man so schön sagt, einen Finanzminister. Und er geht jetzt mal hin und sagt nicht gleich, hey Jesus und der Beste und so weiter. Und kann ich dir irgendwie helfen bei dem, was du da gerade liest? Und der Heilige Geist erinnert ihn dann an Verse aus dem Jesaja-Buch und er legt ihn am Hand dessen die ganze Heilsgeschichte Gottes aus und bringt ihn zu Jesus. Und dieser Mann geht dann alleine weiter, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Der Kämmerer aus dem Morgenland geht erfüllt zurück in seine Heimat. Und wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass im heutigen Äthiopien, dass es dort eine Kirche gibt, die sich daraufhin zurückberuft, auf diesen Mann. Jemand, der dann auch hingegangen ist, erfüllt in der Kraft des Heiligen Geistes und dort sein Land erreicht hat. Gebet ist also sehr wichtig, um Botschafter Christi zu sein. Welche Botschaft soll ich denn überhaupt überbringen? Was hast du auf dem Herzen, Gott? Darauf kommt es an. Ich möchte die etwas steile These mal hier raushauen. Ich habe ja vorletzte Woche gelernt, dass man manchmal provozieren soll. Ohne Gebet wirst du keinen Blumentopf gewinnen im Reich Gottes. Das möchte ich mal so ganz salopp auch formulieren. Ohne Gebet wirst du keinen Blumentopf gewinnen im Reich Gottes. Auch nicht als Botschafter an Christi Stadt. Ich komme zum zweiten Punkt. Anteil nehmen, heißt es dort. Lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind. In der Elberfelder Übersetzung können wir lesen, führt euer Leben in Weisheit. Ein Leben in Weisheit zu leben. Weisheit, das ist die Fähigkeit, sein Leben zu meistern und auch anderen Rat zu erteilen. Und damit ist nicht nur gemeint, dass nur die schlauen Leute da gemeint sind, die ganz, ganz schlau sind. Weisheit bedeutet in der Bibel etwas anderes. Ich glaube, dass das hier eine Aufforderung dazu ist, in die Welt hineinzugehen, eine indirekte Aufforderung. Geht zu den Menschen und lebt unter diesen Menschen. Lebt in der Welt. Und damit ist jetzt, wenn ich sage, lebt in der Welt, wieder Obacht, Vorsicht, Vorsicht, nicht, dass man das falsch versteht. Ich meine damit nicht die böse Welt, nicht die sündige Welt. Das kann mich die Welt auch bedeuten im Neuen Testament. Sondern die Welt, die Schöpfung Gottes, seine geliebten Menschen, geht dorthin und lebt dort. Und es sind nicht nur die perfekten Christen, die da gemeint sind. Da, wo alles super läuft, alles tutti. Sondern, wie kann ich als Christ mit einer Krise umgehen? Wie kann ich als Christ damit umgehen, wenn ich krank werde? Und was können meine Menschen um mich herum daran vielleicht auch sehen? Wie man auch dann damit umgehen kann? Wie geht ein Christ mit dem Tod um? Wie geht ein Christ mit Krisen um? Wie geht ein Christ mit Konflikten um? Und dann da den Menschen Anteil dran zu geben. Darin die Weisheit Gottes zu leben. Die Weisheit, die wir aus dem Wort Gottes haben. Weisheit ist übrigens einer der Zentralbegriffe im Kolosserbrief. Paulus hatte vorher an ganz zentraler Stelle einen Vers gesagt, den die meisten von euch wahrscheinlich kennen, der war vor einigen Jahren auch mal Jahreslosung. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da mag sich vielleicht jemand fragen, Weisheit ich? Ich bin doch nicht weise. Aber Paulus sagt, es gibt jemanden, der hat eine große Schatzkiste mit ganz viel Weisheit drin, geh doch dahin. Wenn es dir an Weisheit mangelt, dann geh doch zu ihm, der Weisheit hat. Gott weiß, wie Leben funktioniert. Und wenn du, Mama, nicht weiter weißt, geh zu ihm, er will dir gerne helfen, sagt der Jakobusbrief. Wir müssen am Leben der Menschen Anteil nehmen und ihm die Möglichkeit geben, an unserem Leben Anteil zu nehmen. Und die Menschen sollen ins Fragen kommen, warum lebt der so? Warum lebt die so? Im Petrusbrief, ich habe das letzte Woche auch schon zitiert, da heißt es, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wenn jemand uns nach Antworten fragt, Rechenschaft zu geben fragt, dann muss unser Leben etwas ausdrücken, was den anderen auch ins Fragen bringt. Dass wir überhaupt, dass die Leute überhaupt ins Fragen kommen. Wir müssen mit diesen Menschen Zeit verbringen. Und das soll kein Plädoyer dafür sein, ein missionarisches Besäufnis mit den Arbeitskollegen zu machen. Aber ich glaube, es lassen sich ganz sicher Möglichkeiten finden, mit Menschen in der Nachbarschaft ehrliche Beziehungen zu leben, mit Kollegen, ehrlich Anteil am Leben zu nehmen. Bei meinen Arbeitskollegen ist das in der Regel nicht nötig. Aber ich habe ja vorher auch mal was ganz anderes gelernt. Ich habe mal in der Bank gearbeitet und ich habe eine Chefin gehabt in der Ausbildung und ich hatte mich gerade bekehrt, war gerade zu Jesus gekommen und in der Mittagspause habe ich mich mit ihr hingesetzt und immer über den Glauben gequatscht, also weil die hat auch Fragen gehabt. Das war so spannend, mit ihr über den Glauben zu reden und sie hat sich auch nicht bekehrt und war auch okay. Ich mochte sie immer gern, das war eine super Ausbilderin. Und als ich dann auf der Bibelschule war, rief sie mich irgendwann mal an. Du Jan, ich muss unbedingt mich mit dir treffen. Dann habe ich schon gedacht, das ist jetzt merkwürdig. Aber die hat sich für Jesus entschieden, hat sich taufen lassen. Und ich möchte euch dazu ermutigen, darüber habe ich mich so gefreut. Wenn man einen Menschen hat, den man lieb hat, also das war meine tolle Kollegin, die war super drauf. Die hat mir alles Mögliche beigebracht für die Prüfung. Und ich habe mich so gefreut, dass sie Jesus kennengelernt hat. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich möchte euch ermutigen, das euch vor Augen zu halten, die Menschen, denen ihr täglich begegnet, anfangen mit der Liebe Gottes diesen Menschen zu sehen und sagen, was passiert denn wohl in dem Leben der Menschen, wenn die Jesus kennenlernen? Was passiert da wohl? Und dadurch, dass die Leute an meinem Leben Anteil nehmen, ich habe mit ihr über auch meine Fragen und Zweifel gesprochen und ihre Situation, auch damals nicht so einfach war, habe daran Anteil genommen. Das war eine gute Zeit und ich bin sehr dankbar für das, sowas erlebt zu haben. Bei meinen Kollegen, wie gesagt, macht das im Moment meistens in der Regel keinen Sinn. Ich komme zum dritten Punkt. Liebe findet einen weisen Weg. Nutze die Zeit aus, könnte man diesen Vers auch übersetzen. Macht aus jeder Gelegenheit das Beste, sagt Paulus. Diese Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit der Gnade. Jetzt ist noch eine Zeit, in der Gott den Menschen ein Angebot macht, dass wir mit ihm leben können. Gott hat sich mit uns schon versöhnt. Du musst nur noch zuschlagen in seine geöffnete Hand. Einschlagen und sagen, ja Jesus, ich nehme deine Versöhnung an. Diese Zeit ist noch da. Was machen wir mit unserer kostbaren Zeit? Auch bei Jesus war das nicht so, dass er immer alle Leute nach Schema F behandelt hat, so nach dem Motto, ich habe einen Stundensatz von 5 Minuten und deswegen in der Zeit muss ich jeden Menschen irgendwie bekehrt haben. So war das bei Jesus nicht. Das ist leider für viele Leute, die in der Pflege arbeiten, eine traurige Realität, weil es diese Menschen sehr unter Druck setzt, in einer bestimmten Zeit Menschen zu pflegen, wo man manchmal das Gefühl hat, man muss vielleicht noch den Menschen viel mehr Zuwendung schenken. Aber diese Leute, die in der Pflege arbeiten, die dort unter Druck sind, aber so ist es ja nicht im Reich Gottes. Jesus ist auf die Fragen und Sorgen eingegangen. Er hat sich Zeit genommen, um wirklich auf die Nöte einzugehen. Und ich möchte euch da auch ermutigen, nicht nur die Zeiten zu sehen im Sinne von, dann, wenn ich irgendwas sagen kann. Oh, jetzt hat er mal irgendwas, das Wort Gott erwähnt, und jetzt muss ich auch noch mal meine Sachen da. Sondern unser tägliches Leben als einen Dienst zu sehen vor Gott. Ihr Lieben, wieso schreibt Paulus sonst im Kolosserbrief einige Verse vorher, ihr Sklaven seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Paulus malt hier dem Sklaven etwas vor Augen, was Hoffnung macht. Dein Leben ist jetzt nicht sinnlos und wertlos, auch wenn du vielleicht nichts sagen kannst. Sondern alles, was du tust, kannst du tun, als wenn du es für Jesus tust. Und damit bist du ein Zeugnis, zumindest vor der unsichtbaren Welt. Vor der unsichtbaren Welt ist deine Krone sichtbar, die du als Königskind hast. Und du dienst Christus. Und andere Menschen werden vielleicht ins Fragen kommen. Was ist mit dem anders? Ich stelle mir das vor, dass die Sklaven damals dann einfach sich so verhalten haben und die Herren angefangen haben, warum sind meine Sklaven nicht mehr so aufmüpfig? Und dass sie ins Fragen gekommen sind. Und vielleicht dadurch Jesus kennengelernt haben. Mein Mentor Heiner Rust hat mir erzählt, dass er einer Nonne begegnet ist, die auf dem Sterbebett lag. Und sie hat gesagt, ich atme nur noch für Gott. Und ist damit ein Zeugnis gewesen für die ganzen Menschen, die da reingekommen sind. Die letzten Minuten des Lebens können noch sinnvoll sein in diesem Sinne, dass wir Zeuge sein können für den Gott, der in uns lebt. Liebe und Zeit, das sind die beiden Summanden in der Gleichung der persönlichen Evangelisation. Liebe und Zeit für Menschen. Ich komme zum vierten Punkt, weitergeben. Redet freundlich und klar mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten sollt. Ich habe das schon angedeutet. Ja, dieses Bild, dass man mal den Mund aufmachen kann, das geht vielleicht manchmal nicht. Manchmal kann man seinen Mund nicht aufmachen immer an der Arbeit. Ich weiß zum Beispiel von Lehrern, dass man nicht einfach wild in die Schule reingehen kann und sagt, Jesus ist der Beste, ich missioniere hier mal und solche Dinge. Das ist in unseren deutschen Schulen, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht sind ja viele Lehrer hier, dürfen mich auch gerne korrigieren, aber ich habe das so verstanden, dass das nicht erlaubt ist. Es sei denn, man ist an einer christlichen Schule. Aber an einer staatlichen Schule kann man nicht einfach überall von seinem Glauben erzählen. Aber wenn man gefragt wird, wenn die Kollegen anfangen zu fragen, weil man eben anders ist, dann ist das vielleicht möglich. Und dann ist es dir die Frage, was ist denn dein Zeugnis, wenn du das mal vielleicht in ein oder zwei Minuten zusammenfassen würdest? Hast du das schon mal gemacht, dir darüber Gedanken zu machen, was ist eigentlich mein Lebenszeugnis? In einem kurzen Satz oder in zwei kurzen Sätzen oder vielleicht eine Minute. Mach doch mal da Gedanken drüber. Stell dir mal vor, ein Mensch in deiner Umgebung fängt an, dich zu fragen, was ist die Hoffnung, die in dir lebt? Und dann auf diese Frage möchte ich eine Antwort von dir haben. Was ist die Hoffnung, die in dir lebt? Was bedeutet Jesus für dich? Und wir müssen auch nicht erwarten, dass die Leute in unserer Umgebung dann sofort anfangen, Halleluja zu rufen und in Tränen der Buße sich vor uns hinknien und sagen, bitte bring mich zum Herrn oder solche Sachen. Wir dürfen uns da nicht sofort entmutigen lassen. Das ist völlig normal, dass wenn du von Jesus etwas sagst in deiner Umgebung, dass die Leute nicht sofort sagen, ja, jetzt bekehre ich mich. Ein Missionswissenschaftler aus Amerika, der hat eine Skala beschrieben, die Leute, die in den Hauskreisen sind, die werden da auch in einem Handout etwas drin sehen. Das möchte ich jetzt hier nicht zu sehr ausführen und auslegen. Aber der beschreibt verschiedene Phasen des Christwerdens. Da gibt es Menschen, die unterste Stufe ist gewissermaßen jemand, der sagt, also alles Übernatürliche glaube ich nicht. Und dann gibt es so, wenn man dann mit Menschen begegnet, die Christen werden, und dann das löst etwas aus in den Menschen. Und sie merken, sie öffnen sich vielleicht ein bisschen dafür. Und das geht dann stufenweise, geht es so, bis jemand dann wirklich Christ wird. Das gehen dann teilweise Jahre. Von der ersten Begegnung mit einem Christen bis zur Übergabe des Lebens an Jesus sind es viele Jahre manchmal. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, dass ihr da wirklich dran bleibt, auch das schon als ein Moment zu sehen, wo ihr einfach nur jetzt mal jemandem sagen durftet. Und dann nicht entmutigt zu sein, wenn die nicht sofort sich bekehren. Ihr Lieben, ich glaube, dass Paulus uns wirklich ermutigen möchte. Und genau wie in der letzten Predigt habe ich die letzten Worte von Jesus ausgelegt. Hier in diesem Vers, den wir uns angeschaut haben, sind es die letzten ermahnenden Worte von Paulus an die Kolosser. Danach kommt nur noch der Briefschluss. Der grüßt den und der grüßt den. Aber das sind die letzten Worte, die Paulus der Gemeinde mitgibt. Diese Verse. Diese letzten Verse. Und er möchte seine Gemeinde ermutigen, geht in die Welt hinein, lebt Christus in der Welt. Der Herr, der in eurem Leben ist, bringt ihn in die Welt hinein. Und ich habe eine Geschichte gehört, die mich sehr, sehr angesprochen hat, die ich euch noch am Abschluss vorlesen möchte, die euch ermutigen soll. Eines Tages beschließt der Teufel, sich aus dem Geschäft zurückzuziehen. Er verkauft seine Waffen an Bestbietende. Sorgfältig werden die Preise ausgeschildert für Neid, für Schurkerei und für Hass. Ein scheinbar harmloses Werkzeug wird mit einem exorbitant hohen Preis ausgezeichnet. Das weckt die Neugier eines potenziellen Käufers und er erkundigt sich, ja, was ist denn das? Das ist eine Entmutigung, erwidert der Böse und kann sich sein boshaftes Lächeln nicht verkneifen. Aber warum ist das denn so teuer? Weil es meine beste Waffe ist. Interessant betrachtet der Klient den Gegenstand von allen Seiten. Ich kann gar nicht glauben, dass dieses Ding so gefährlich sein kann. Schauen Sie die Christen dort an, grinst der Teufel und wird wieder ganz der Alte. Sie haben jemanden vergeblich etwas von Jesus erzählt. Sie haben sich doch so gute Vorsätze gemacht, doch jetzt endlich die frohe Botschaft weiterzusagen. Mit dem Instrument strecke ich das kleine Volk in Handumdrehen nieder. Der Teufel ist ganz aufgemöbelt. Er wird dem Grünschnabel seine Lieblingswaffe vorführen. So schnell können sie gar nicht schauen und ich habe die Hälfte der Christen entmutigt. Für den Rest setze ich andere Christen ein, die alles niedermachen. Einige arbeiten bestens mit. Negative Äußerungen, willkürliche Urteile, massiver Druck. Wenn sie sich auf meine Seite stellen, dauert es nicht lange und wir machen die besten Christen nieder. Der potenzielle Kunde ist beeindruckt. Gegen ihre Entmutigung ist wirklich kein Kraut gewachsen. Der Teufel ringt die Hände. Es gibt ein einziges Gegenmittel, das Vertrauen. Eine noch schrecklichere Waffe als mein ganzes Arsenal zusammengenommen ist das Vertrauen. Eine Mischung aus Glaube und Wohlwollen, Liebe und Zuversicht. Vertrauen ist die Geheimwaffe der Christen. Zuversicht ist vorausschauend. Hebt das hervor, was funktioniert. Sieht die Stärke, die Erfolge, die Fortschritte, selbst die kleinsten. Vertrauensvolle geistliche Christen sehen ihren Glaubensgeschwistern immer mit den Augen Gottes. Vertrauen hat das Reich Gottes im Blick. Und dagegen sind sie machtlos, restlos, wirklich vollkommen machtlos. Ihr Lieben, ich möchte euch mit dieser kleinen Geschichte ermutigen, wirklich dieses Vertrauen in Gottes Kraft, in seine Liebe, in sein Wohlwollen, in seine Zuversicht zu haben, dass er mit dir in seiner Welt und in deiner Welt, die dich umgibt. Ich habe euch das letzte Woche vor Augen geführt. In der Welt, in der du lebst, dass du dort den Unterschied machen kannst, durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Dass du Gott vertraust darauf, dass er das Leben von anderen Menschen verändern wird. Es kommt nicht auf dich an, es kommt auf ihn an. Du hast Vollmacht vom König der Könige. Ich habe euch Vollmacht gegeben, in das Leben der Menschen hineinzusprechen. Und wenn es nur im Geist ist, wenn wir für diese Menschen beten. Wir segnen die Menschen. Wir lieben die Menschen, egal ob sie sich bekehren oder nicht bekehren. Das ist nicht, dass wir uns das entmutigt, wenn Leute dann Nein sagen. Aber lass uns ermutigt sein, die Menschen für Jesus zu erreichen, ob sie Ja sagen oder Nein sagen, das ist ihre Sache. Aber wir werden sie lieben. Wir werden sie segnen. Wir werden das Beste für sie wollen, weil Gott sie liebt. Amen. Und jetzt werden wir uns gemeinsam stärken durch das, was Gott uns anbietet, dass wir das Abendmahl feiern wollen, uns dort zurüsten lassen wollen, auch spürbar für das, was vor uns liegt in der kommenden Zeit. Uns ermutigen lassen, auch von dem, was Jesus für uns getan hat, da neu dran erinnert werden. Dieter, bitte.
Ich lese, was Paulus vom Herrn empfangen hat, durch in 1. Korinther 11, da heißt es ab Vers 23, denn Folgendes habe ich vom Herrn empfangen und euch überliefert. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So oft ihr dieses Brot esst, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Nach dem Essen nahm er den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch der durch mein Blut besiegelt wird. So oft ihr aus diesem Kelch trinkt, denkt an mich und an das, was ich für euch getan habe. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr, was der Herr durch seinen Tod für uns getan hat, bis er kommt. Wer aber gedankenlos und leichtfertig von diesem Brot isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig am Leib und am Blut unseres Herrn. Darum soll sich jeder prüfen, ehe er von dem Brot isst und aus dem Kelch trinkt. Und ja, wer da vielleicht jetzt denkt, dass da kann ich gar nichts mit anfangen, der kann auch gerne einfach auf seinem Platz sitzen bleiben. Aber jeder, der sich einfach herausgerufen fühlt, er weiß für sich, was das bedeutet, was der Kelch und das Brot bedeuten, nämlich der Leib und das Blut Jesu, der soll das doch gerne tun und an dem Mahl teilhaben, dass wir den Sieg Jesu ausrufen.